Leo Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen. RevLab.
Come and see you. Gemäß geht um Küten, filetierter Schlaf wird müde serviert. Träume, trachten und krösten, filetierter Schlaf servieren wir müde. Sonntag hocken wir zu, kommen schweigen ins Amt. Sonntag sitzen wir zusammen, wir streiten nicht mal. Sonntag hocken wir zu, kommen schweigen ins Amt. Sonntag sitzen wir zusammen, wir streiten nicht mal. Küten, die Träume.
Das ist der Song Dimanche Brü von Bass, dem Berner Mundart-Rapper. Und er hat eine Hommage gemacht an Kurt Marti. Herzlich willkommen in der Theo Lounge Live. Einmal im Monat nehmen wir den Podcast im Hirschli auf und wir haben unser Logo mitgebracht. Das RevLab-Logo leuchtet milchig-weiß, neonfarben hinter uns. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab und mein Gast ist Andreas Mautz. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du bist Literaturwissenschaftler und Theologe, ich glaube in der Reihenfolge.
Naja, ich bemühe mich immer um 50-50 und dann ist es schwierig, das Erste oder das Andere dann zu priorisieren.
Und du hast genügend zu tun als Dozent an diversen Hochschulen, aber du bist auch noch Kurt Marti Herausgeber und Co-Kurator der aktuellen Ausstellung im Strauhof in Zürich über Kurt Marti mit dem Titel Eros, Engagement, Endlichkeit. Und heute hast du uns in der Theo Lounge den Wortwarenladen mitgebracht. Wortwarenladen, was ist das? Das ist zunächst einfach ein Neologismus, eine Wortneuschöpfung. Und ich würde dich fragen, bei diesem Wort Wortwarenladen, kommt dir da irgendein Bild in den Sinn?
Ich kann jetzt schwer abstrahieren von dem Buch, das wir gemeinsam gemacht haben für diese Ausstellung eben. Also ich stelle mir diesen Laden eben als ein sehr, sehr üppig gefüllten Raum vor, wo man wirklich gar nicht weiß, bei welchem Regal man erst anfangen soll, um zu gucken, was es da alles gibt und selbstverständlich umsonst, anders als in einem richtigen Laden.
Mir kommt da immer das Bild in den Sinn, diese Diagon Alley bei Harry Potter, diese geheime Straße in London, wo die Zauberschüler ihre Utensilien kaufen und die Hexen ihren Bedarf decken. Und ich stelle mir da so einen schummrigen Laden vor mit vielen Schubladen, wo neonfarben die Wortwaren drinnen sind und die geflügelten Worte natürlich rausflattern.
Ja, sehr schön. Das waren dann Zaubersprüche, würde man da vielleicht dann erwerben, nicht? Genau.
Kurt Marti selber ist ja so ein bisschen ein Geheimtipp, würde ich sagen, oder mit anderen Worten außerhalb von der Schweiz eigentlich nicht bekannt. In der Schweiz sagen manche, der ist so der Dichter, den so linksintellektuelle Soziotope sehr schätzen. Oder es wird noch enger geführt, dass man sagt, reformierte Pfarrerinnen sind sehr begeistert von ihm.
Man kann es noch enger fassen, wenn du jetzt in diese Richtung gehst. Man würde dann sagen, reformierte Pfarrerinnen und Pfarrer der 70er, 80er Jahre Generation. Das ist richtig und natürlich auch nicht richtig. Also Kurt Marti hatte von Anfang an ein Leserinnenpublikum auch in Deutschland und wir haben Bass gehört, auch diese musikalische Interpretation holt diese Texte in die Gegenwart und ich glaube, sie können sich auch in dieser Gegenwart sehr gut hören lassen, jetzt im wahrsten Sinn des Wortes, jetzt bei Bass.
Ja, und jetzt, wo sich der 100. Geburtstag jährt, lernen wir ihn kennen als manischen Wörtersammler. Der Stoff eben, wie du sagst, für Rapper zum Beispiel bietet und der Wörter sammelte wie Glitzerspinnen, Vergnüglinge oder auch Einödler, Empfindler, Fürchtlinge und Hinterrücksler oder auch Brustaugen, Duftglieder und Fixal. Und da versuchte er Ordnung hineinzubringen und das vor dem Computerzeitalter Was kannst du dazu sagen? Wie hat er das gemacht? Wie hat er das angelegt, seinen Wortwarenladen?
Ja, ich denke, wir müssen, dass das allen klar ist, was man hier eigentlich vor sich hat, muss ich etwas breiter ausholen. Also es ist ein nachgelassenes Werk. Es ist ein Manuskript von 140 Seiten, ein Typoskript, mit alte Schule mäßig mit der Maschine abgetippt, das eben rund 5000 Wörter, Neuwörter der deutschen Sprache versammelt. Es ist kein einziges Wort von Kurt Marti selbst. Das sind alles Wörter, die er bei seinen extensiven Lektüren gesammelt hat. Und dann eben nicht nur gesammelt und einfach alphabetisch hintereinander gestellt hat, sondern eben nach bestimmten inhaltlichen Gesichtspunkten organisiert hat. Also es gibt sozusagen, wenn man es ganz grob beschreiben will, eine Ordnung, die vom Allgemeinen zum Besonderen, von der Natur auch zur Kultur führt. Das ist so etwas die Struktur dieses Wörterbuches. Und eben, wie wir es gehört haben, da werden jetzt ganz exklusive Wortwaren werden präsentiert aus der deutschen Literatur der ungefähr 350 letzten Jahre, aber vor allem eben etwas der avancierteren Literatur, nicht zuletzt der Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts. Das war sozusagen die Literatur, die Marti als Autor, könnte man sagen, auch auf den Weg gebracht hat, nicht? Also diese sozusagen emphatisch moderne Literatur, die viel gemacht hat mit Konventionsbruch, mit Kleinschreibung und so fort. Nicht? Alles, was wir so kennen, auch aus, hier aus dem Kontext Zürich, mit Dada, das hat ihn alles brennend interessiert.
Wenn wir uns nochmal den Wortwarenladen jetzt bildlich vorstellen, dann steht da drauf auf Schubladen Weltall, Sterne, Lichtschatten, Zeit, Erde, Welt, Lufthimmel, Winde, Wolken, Häuser, Flugtiere, Schicksal, Krankheit, Tod, Liebe, Eros, Sex und auch Gott und Götter. Ich möchte mal eine Schublade rausziehen, nämlich Beziehungen. Da finden wir drinnen Beziehungslust, Echoschweigen, Grußbeziehungen, Gutmütigkeitsküsschen, Ich-Ausplauderungen, Zweiöde oder auch Zweisiedler. Und du, glaube ich, hast auch eine Schublade,
ja, ich hab, die du gerne rausziehen möchtest. Ich ziehe auch eine Schublade raus. Ich mache es jetzt einfach ganz, ganz zufällig und ich verfalle auf die Schublade Denken. Abgründling, Ahnungskraft, Anflattern, augurisch, Bedeutungsbündel, Bedeutungsblind, Bedeutungsfaden, Begriffsblech, Begriffswäsche, Bewusstseinsrausch, Bewusstseinsreizung, bildanströmend und so weiter und so weiter. Also 5000 Wörter lang kann man sich das, könnte man sich das anhören. Es wäre schön, eine Dauerlesung zu haben des Wortwarenladens. Ich weiß nicht, wie lang das gehen würde. Das wäre mal eine schöne Performance.
Und du hast schon gesagt, die hatte er nicht, das sind sich nicht seine eigenen Wortneuschöpfungen, sondern Lesefrüchte von Goethe über Jean-Paul bis Hanke oder auch Mayröcker. Mir ist aufgefallen, Jean-Paul hat sehr viel interessante, nette Worte geschaffen, wie Lustgehölz, Gefühlsspitze. Das ist ja so ein Autor, der war vor Goethe so ein Star und dann ziemlich weg vom Fenster, oder?
Ja, also vielleicht kann ich allgemeiner antworten. Es gibt, wenn man sich so ein bisschen die Bibliothek ansieht, aus der das gezogen ist, dann sind das sehr viele, nennen wir sie mal Literaturliteraten und Literatinnen, nicht? Also das sind in vielen Fällen jetzt nicht die Superstars ihrer Zeit, aber eben die, die mit der deutschen Sprache was gemacht haben, die diese Sprache, die Sprachmöglichkeiten erweitert haben. Und wie du sagst, Jean-Paul war in seiner Zeit sicher ein Protagonist dieser Spracherweiterung. Er hat ohne Ende Neuwörter geschöpft und hat dadurch eine in seiner Zeit, aber bis in die Gegenwart, eine treue Leserinnenschaft gefunden, nicht? Und der andere Name, den wir jetzt unbedingt erwähnen müssen, ist Arno Schmidt. Also wenn Marti gefragt wird, wer ist dein Lieblingsautor, dann fällt immer dieser Name, nicht? Und Arno Schmidt war dann in seiner Zeit, also sozusagen im ersten Drittel 20. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit, war das der große Name, wo alle, die irgendwas mit Avantgarde-Literatur am Hut hatten, haben dann natürlich Arno Schmidt und seine Experimente mitverfolgt. So auch eben Kurt Marti.
Und der reformierte Pfarrer Marti hat auch Briefe geschrieben an den berühmten Dichter.
Genau, das hat er tatsächlich, ja genau. Also die erscheinen auch in der Arno Schmidt Briefausgabe.
Hat
genau.
er Antworten bekommen?
Er hat auch Antworten bekommen, ja, ja, genau. Das Arno Schmidt war da sehr sozusagen zugänglich und war natürlich jetzt ganz normal sozusagen religionskritisch gestrickt und war vielleicht auch etwas irritiert über diese sozusagen Bewunderungsbekundungen, die natürlich bei Marti immer sehr gemäßigt sind, nicht? Das ist jetzt nicht der, das ist eine, die Literatur ist viel wilder als Marti selber auch in seinen Privatbriefen oder auch in seinem Auftreten war und also auch diese sozusagen Bewunderung, die jetzt dann schön runtertemperiert.
Erzähl mal, wie es dazu kam, dass dieser Schatz so lange nur wenigen Insidern bekannt war und was du da vorgefunden hast, auch physisch an Material.
Also es ist ein Nachlasswerk. Kurt Marti ist 2017 gestorben, als sehr alter Mann, als ein 21er Jahrgang. Und er hat von vielen Dingen sich getrennt von seinem Archiv und hat das schon ins Schweizerische Literaturarchiv gegeben, hat einige Ordner bei sich behalten. Zunächst in seinem Privathaus am Kuhnweg in Bern und dann auch im Altersheim. Und dieser Wortwarnladen, dieses Typoskript von 140 Seiten war dabei. Das heißt, wir können schließen, das war für ihn irgendwie nicht erledigt. Er brauchte irgendwie dieses Typoskript. Wofür wissen wir nicht genau. Und was wir aber wissen, es war für alle eine große Überraschung, nicht? Also die Kinder Kurt Martis haben dann beim Räumen des Nachlasses ihres Vaters haben sie dieses tolle Ding gefunden. Es kam dann auch ins Archiv und dann waren wir diese kleine Community von Marti, Freundinnen und Freunden. Wir haben das zur Kenntnis genommen und gesagt, wow, was ist denn das für ein tolles Ding? Es war jetzt nicht die totale Überraschung, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, weil wir auch in seinem Werk da und dort schon solche Listentexte, nicht? Also wenn man das vor sich hat, ist es ja einfach eine Wörterliste. Und solche Listen finden wir auch in publizierten Texten. Insofern konnte man erahnen, dass es so etwas vielleicht gibt. Aber ein Typoskript mit diesem Umfang, das also ein ganzes Buch 5000 Wörter füllt, damit, das war eine ganz tolle, erfreuliche Überraschung. Mir fällt noch eine Sache ein, die wir vielleicht noch nachtragen können. Man muss wirklich betonen, es ist kein einziges Wort von ihm. Und das war eine recht späte Entdeckung, gerade noch relativ kurz vor der Drucklegung haben wir das glücklicherweise noch bemerkt. Auch der Titel Wortwarnladen, da könnte man ja denken, okay, das hat er sich selber einfallen lassen. Das findet sich auch im Sternzeichen des Esels. Da gibt es eben so kleine Auszüge aus diesem großen Typoskript, wie man dann erst nachher feststellen konnte. Aber auch dieser Titel Wortwarnladen stammt nicht von ihm, sondern mit größter Wahrscheinlichkeit von Paul Bolt. Und Paul Bolt ist so einer der kleineren Expressionisten, auch sehr geschätzt von Marti. Es gibt andere Bolt-Wörter in diesem Wortwarnladen, aber das Wort Wortwarnladen ist der Titel eines Gedichts von Paul Bolt. Und da bezieht sich Wortwarnladen auf die Dichter, auf die Berliner Dichtercafés der 20er. Die werden so ein bisschen eine kritische Darstellung dieser Cliquen, die vor allem viel reden und sich übers Kreuz verführen und so weiter. Und er hat dann eigentlich diese prägnante Fügung Wortwarnladen aufgegriffen und hat sie sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes wörtlich verstanden und hat eben, wie man sagen könnte, dann begonnen, die Regale zu füllen in diesem Laden eben.
Ja, und auch ein sehr selbstironischer Titel, nicht? Das hat ja so einen Marketing-Aspekt.
Genau, das ist eigentlich das Erstaunliche, aber eben wenn man sagt, ja, irgendwie muss das Ding heißen und auch, dass es einen Titel gibt für diese Sammlung, das lässt vielleicht auch auf eine Publikationsabsicht schließen. Nicht? Man könnte
das
ja sagen.
Das wollte ich gerade fragen, ja.
Genau, also das weiß man nicht so genau, aber wir waren uns, also bei der Marti-Stiftung, wie auch so mit anderen Kollegen und Kolleginnen, waren wir uns eigentlich, das muss man publizieren. Das ist so toll. Und auch die Reaktionen, die wir jetzt bekommen auf dieses Buch, bestätigen das eigentlich. Die Leute blättern fasziniert darin. Es hat ja auch den Vorzug, in diesem Sinn wirklich auch Wörterbuch. Es ist ja kein aufdringliches Buch, nicht? Es ist nicht ein Buch, das sagt, aber bitte bis zum Ende lesen, sondern man kann das an beliebiger Stelle aufschlagen, wird reich beschenkt und kann ein bisschen da blättern. Dann hat man, denkt man eher, ah, jetzt mal die Sexpassagen sozusagen, was gibt's denn da für ein Vokabular? Oder man geht mal eben in die Wissenschaft eher oder so. Und dann kann man es auch wieder aus der Hand legen. Es ist wirklich ein tolles Buch, um es irgendwo so liegen zu haben, um ab und zu reinzulesen.
Man kann in die Werkstätte eines Dichters blicken sozusagen.
Ja,
bei Gerhard Richter gibt es ja diesen Bilderatlas,
ja.
Auch so ein Fundus, woraus er dann seine Werke schöpft.
Ja, eben, also es ist eine Werkstatt, aber es ist, glaube ich, eine Werkstatt sehr eigener Art, weil er, also er sammelt natürlich eben Wörter, die ihm gefallen, das ist klar, aber die sozusagen der Werkstattcharakter daran ist eben auch diese strenge Ordnung, die er dem Ganzen gibt. Also es gibt diese erwähnte Großstruktur, aber er sortiert das auch ganz genau, also er reiht die Wortwahn alphabetisch ein und er arbeitet auch mit einem Einzug, also typografisch, dass eben dann die Substantive sind sozusagen linksbündig und einmal mit der ersten Tabulatur eingerückt kommen dann die Adjektive und die Verben. Er schreibt auch ganz genau dazu, von wem das jeweilige Wort dann stammt. Also er macht das schon ganz genau. In diesem Sinne kann man wirklich sagen, er betätigt sich als Lexikograf, nicht? Genau. Er ist nicht so ein Liebhabersammler, sondern das hat auch eine große Ordnung, die er dem Ganzen gibt.
Und das Typoskript, das hast du schon erwähnt, ist in der Ausstellung aktuell zu sehen, Eros, Engagement, Endlichkeit im Strauhof. Ich war da, ich finde sie fantastisch.
Schön, das freut.
Ich interessant fand, ich habe sofort am Eingang eine Triggerwarnung bekommen. Man würde nur Wörter erleben können. Und das ist wirklich so?
Ja, ich meine eben, wie stellt man Literatur aus? Das war jetzt das erste Mal, dass ich an einer Literaturausstellung beteiligt war. Und es ist ja nicht ganz einfach, nicht? Und wir hatten eigentlich eben die einmalige Chance, jetzt mit diesem Typoskript eigentlich einen ganzen Raum bespielen zu können, also diesen Wortwarnladen effektiv betretbar zu machen. Wenn man in diesen Raum reinkommt im Strauhof, dann ist man umgeben von diesen Wörtern und kann effektiv vor diesen Regalen auf und ab gehen und das alles bestaunen, was es da zu mitnehmen gibt.
Genau. Ich finde, es ist sehr gut gelungen. Es kam mir nicht vor, dass zu viele Worte seien. Schön. Es gab aber eine Ecke, da waren mir zu wenig Worte, nämlich Kurt Marti hat einen Auftrag bekommen, seinen eigenen Nachruf zu schreiben.
Ja.
Und da kannst du das ein bisschen aufschlüsseln.
Ja,
wie das zu verstehen ist, das ist ja, der hat ja nicht einfach einen Nachruf geschrieben, ja, sondern eigentlich eine Collage an Texten,
genau,
gemacht.
Das ist ein sehr spannender Text. Es gibt von Marti unendlich viele Dinge, die so sehr entlegen publiziert sind und man muss manchmal so etwas recherchieren und dann kommt wieder irgendein Kleinod, würde ich sagen, zum Vorschein. Und dieser erwähnte Text, dieser Nachruf zu Lebzeiten, nach Pendels Rezept, so heißt dieser Text, ist so etwas, finde ich. Also das war eine Auftragsarbeit, ein Journalist hat eben verschiedenste Autorinnen und Autoren gebeten, bereits zu Lebzeiten eben ihren eigenen Nachruf zu schreiben. Und ich glaube, diese Aufgabe war sehr nach Martis Geschmack. Auf jeden Fall hat er sie in sehr eigenwilliger Weise erfüllt. Er setzt zwei Zitate voran, die eben sehr stark sozusagen sagen, wir brauchen jetzt Dokumente sozusagen. Gut, dann bringt er Dokumente. Er zitiert aus seinem Dienstbüchlein der Schweizer Armee, er zitiert aus irgendwelchen universitären Abgangsurkunden, amtlichen Dokumenten und so weiter und reiht das einfach so ein. Er zitiert dann, und das ist auch sehr Marti-typisch, Zuschriften. Marti war zu seiner Zeit gut gehasst auch.
Er hatte also die sind sozusagen authentisch.
Die sind
das
authentisch,
war eben, was ich nicht verstanden habe, weil er wird einerseits über den grünen Klee gelobt und andererseits total verrissen.
Genau, und parodiert, nicht? Also vielleicht muss ich das etwas vertiefen. Diese Rosa-Laui-Gedichte, die ja seinen Ruhm als Lyriker sozusagen begründet haben, nicht? Also der Band von 1967, das hat im Guten wie im Bösen zur Nachahmung eingeladen. Es gab ganz viele Leute, die, also von Lukas Hartmann gibt es die schöne Überlieferung, dass er hatte diesen Band gelesen, ist nach Hause gegangen und hat 50 Rosa-Laui-Gedichte selbst geschrieben. Nicht? Einfach in diesem Stil, weil das mit diesen zerhackten Zeilen, dieses Konkrete dieser Poesie ihm so imponiert hat. Das andere war, dass viele Leute das als sozusagen in einem schlechten Sinn artifiziell gekünstelt, irgendwie die Mundart unser Berndeutsch verunglimpfend empfunden haben und eigentlich dann diese Techniken, diese poetischen Techniken bloßstellen wollten. Und dieser Schuss ging natürlich dann sehr oft hinten raus, weil es natürlich artifiziell in einem sehr sozusagen gekonnten Sinn tatsächlich war, nicht? Also Wochient Mohi, das Gedicht, das viele im Ohr haben werden, das muss man erstmal bringen, dass das so diese Dichte sozusagen und diese Klanglichkeit dann eben hat, dass sich der Text auch, also dass der Text so sehr zu einem Klassiker wurde, dass er sich auch von seinem Autor entfernt hat, dass man diesem Zitat begegnet, ohne dass da noch steht, Kurt Marti, reformierter Pfarrer Bern oder sowas. Genau, also es gab viele auch kritische Zuschriften, anonyme Zuschriften, es gab sozusagen sehr, sehr kritische Leserbriefe auf seine Essays und seine Stellungnahmen. Er hatte diese Kolumnenreihe in verschiedenste Kolumnenreihen in Schweizer Zeitungen, und das haben viele Leute nicht so geschätzt, weil er sich natürlich sehr klar positioniert hat, kirchenpolitisch, gesellschaftspolitisch, und das in einer Weise, die für viele eine Herausforderung war, sagen wir es mal so. Und er hat dann aber sozusagen, ich finde, das Beste gemacht aus diesen Zuschriften. Er hat sie nämlich gesammelt und eben seinen Nachruf einverleibt, sozusagen einen kreativen Gebrauch gemacht davon. Und es zeigt auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Gräben in dieser Hochphase des Kalten Krieges, nicht? Wo auch Marti persona non grata war, weil er mit Konrad Fahner, dem berühmtesten Kommunisten, Schweizer Kommunisten, Intellektuellen, einfach nur gesprochen hat, nicht? Das war schon für viele sozusagen man hat ihn Dreiviertelkommunist genannt. Ich weiß nicht genau, wie man das berechnet, aber so war die Rechnung damals. Also ich glaube, das sind so die, auch wo man so Zeitgeschichte an diesen Dokumenten nachvollziehen kann. Er zitiert dann auch in diesem Pendels-Rezept eigene Texte, und zwar einfach so ein paar Grundgedanken, die ihm einfach ganz besonders nahe sind. Und das betrifft zum Beispiel eben auch den Umgang mit unseren Feinden, nicht? Das ist ja auch so ein bisschen ein Prüfstein vielleicht auch der eigenen Theologie. Wie geht man denn jetzt mit Leuten um, die jetzt entschieden anderer Meinung sind, theologisch oder auch auf anderen Feldern?
Die theologische Fakultät in Bern hätte ihn gern angeworben, aber aus dem ist dann nichts geworden.
Ja, daraus ist nichts geworden. Das findet sich eigentlich ist so ein biografisches Element, das gerne zitiert wird, auch sehr zu Recht zitiert wird, weil es eben die Zeitgeschichte, die Mentalität abbildet. Und es war natürlich ein großer Affront, nicht? Also wenn eine Fakultät sagt, wir wollen den, wenn eine Unileitung sagt, wir wollen den, dass dann der Regierungsrat sagt, nee, kriegt ihr nicht. Das zeigt, wie tief die Gräben waren oder wie hochgefahren die Ideologie war. Man hatte einfach Angst, der versaut dann den theologischen Nachwuchs, und dann wären das alle so linke Predigerinnen und Prediger.
Ich habe schon erwähnt, dass ich erst mit meinem Umzug in die Schweiz ihn kennengelernt habe, und diesen Sommer habe ich mir ein Buch vorgenommen, hat mir eine Freundin geborgt, Die Leichenreden. Es hat mich zuerst nicht so sehr eingeladen.
Ah, ja.
Und dann muss ich aber sagen, berührt. Unter anderem natürlich dieses überaus dicke Mädchen, dessen Not er beschreibt. Nun ja, doch sie hatte ein gutes Herz. Und er schreibt über ihre Tapferkeit, Traurigkeit und tiefe Enttäuschung, setzt ihr ein liebevolles Memorial. Und da merkt man eben diesen sehr menschenfreundlichen Poeten, der auch ganz frei ist von kirchlichen Konventionen.
Ja, es ist schön, dass du diesen Text erwähnst. Was mir an diesem Text sehr wichtig ist, er hat eine christologische Pointe, nicht? Also inkarnationstheologische Pointe, weil das Gedicht endet dann eben mit der Vorstellung, eben käme er, der Herr sozusagen, nochmal zu uns auf die Erde in Gestalt eines dicken Mädchens, nicht? Und das ist ja auch einfach toll, weil es unsere, also auch nochmal so ein bisschen diesen Abziehbild Jesus mit seinen Wallehaaren etwas konterkariert, nicht?
Er betet ja auch, unser Vater, der du bist, die Mutter.
Genau, also diese Bewertung oder dieses Label, dass er einer der frühen feministischen Theologen war, das ist absolut gerechtfertigt, nicht? Und dieses, auch jetzt das Beispiel mit dem dicken Mädchen, das zeigt auch, dass er Auch für viele ging das auch dann wieder ein bisschen zu weit. Das spielt jetzt auch eine Rolle wieder in der Ausstellung, dass er eine ganz, ganz leibhafte Denke, eine ganz, ganz sinnliche Denke, eine ganz sinnliche Theologie hat, dass ihn eben der Eros in allen Spielarten interessiert, also Gott ist die Liebe sozusagen als Wesensbestimmung Gottes, aber bis hin zu zotigsten, expliziten, erotischen Gedichten. Ich weiß nicht, ob du Rösi, du Nuss gesehen hast,
doch,
im Strauhof.
Doch, das ist doch
und das,
auf einer
das
stimmt,
Wand, das geht
sehr,
schon zur Sache, genau.
Ja, sehr sichtbar.
Genau.
Ja.
Ja. Man käme, würde man das Gedicht anonymisieren und die Leute fragen, sag mal, was denkst du, woher kommt das? Man käme nie und nimmer auf die Idee, dass ein etwa 50-jähriger Berner reformierter Pfarrer diesen Text geschrieben hat.
Ist das aus dem Nachlass oder hat er das zu Lebzeiten veröffentlicht?
Er hat es veröffentlicht, aber das ist also wieder so ein Kleinod, würde ich sagen. Er hat es schon etwas versteckt. Also er hat es jetzt nie in einen Band wieder aufgenommen. Es gibt es in zwei Fassungen, einmal in so einer DDR-Verlag Volk und Welt-Anthologie und einmal in so einer, einfach einer Anthologie erotischer Lyrik. Genau. Und ich finde es eines der tollsten Gedichte in dieser ganzen Anthologie, weil es einfach eine große Verknappung hat und alles über diese Rösi und die Rosa Laui, das hat für ihn natürlich auch eine Assoziation und offenbar gab es auch mal eine frühe Freundin, die eben auch Rosa hieß. Also es ist auch so ein kleines Tribute an Frauen, die für ihn offensichtlich auch biografisch eine Rolle gespielt haben.
Theologisch ist er von Karl Barth stark beeinflusst, aber solche komplizierte Beziehungskiste hatte Kurt Marti nicht.
Nein, überhaupt nicht. Nein, das war sehr in der Hinsicht komplett anders. Nein, Marti war ein ganz bürgerlicher Ehemann und aber ein großer Verehrer seiner Frau, die ihm natürlich auch den Rücken freigehalten hat. Ich habe hier so einige der Bücher mitgebracht. Das ist ein Riesenwerk und einen guten Teil hat er während seiner Amtszeit Vollzeit als Gemeindepfarrer gewirkt und dann ab 83 etwas früher als vorgesehen in Rente gegangen, um eben mehr Zeit zu haben für das Schreiben und er konnte viel schreiben, weil eben auch jemand anders sich um die Wäsche und die Küche und als es noch aktuell war, die Kinder gekümmert hat.
Ich möchte zu dem Punkt kommen, das Interesse an Poesie heute. Mir hat ein Theologiestudent kürzlich erzählt, dass er in der gesamten Schulzeit und während dem Studium nie mit Gedichten irgendwie konfrontiert wurde. Nimmst du das auch wahr bei deinen Studierenden, diese Poesieferne?
Das ist schwer zu sagen. Also es ist schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, also in meiner Schulerfahrung spielte Poesie eine große Rolle und das hatte auch dann auch mit der Entscheidung für das Germanistikstudium dann schon auch zu tun. Also ich kann Der römische Brunnen von Konrad Ferdinand Meyer kann ich immer noch auswendig. Erich Kästner, das Eisenbahngleichnis auch und Hölderlin so ein bisschen. Aber wie es jetzt für die Studierenden ist, das weiß ich effektiv nicht. Es gibt, glaube ich, schon durch das, was jetzt so in der Gegenwart passiert, an auch Sprechtexten, also so im Umfeld des Poetry Slam. Ich glaube, das hat für viele wieder aufmerksam gemacht, eben auf die Möglichkeiten, so metrisch geformter Rede, was kann eigentlich der Reim, alles Tolles und so. Aber so ein qualifiziertes Urteil fällt mir schwer.
Der Student meinte, Theologiestudent, dass er jetzt festgestellt hat, für das Schreiben von Predigten ist es dann doch außerordentlich gut, wenn man auf Dichter zurückgreifen kann. Wie Kurt Marti zum Beispiel, habe ich mich gefragt, ob er dann doch vor allem das christliche Publikum begeistert.
Naja, ich würde sagen, er hat schon sowas gemacht wie poetische Theologie, aber jetzt poetische Theologie in einem sehr offenen Sinn. Es gibt von ihm ganz klar konfessionell geprägte Gedichte, sozusagen auch wirklich, wo man merkt, woher er theologisch kommt, aber es gibt natürlich auch ganz andere Gedichte. Ja, also ich antworte mal zu diesem Punkt von Poesie und Kirche. Ich bin da ein bisschen auch noch vom Studium her von Albrecht Krötzinger in Basel so ein bisschen sensibilisiert, weil Albrecht würde immer warnen, nicht, dass es eben eine Kunst ist mit der Kunst auf der Kanzel. Und dass vielleicht auch die poetische Formung so ein bisschen etwas Bedeutungsschwangeres hat, das dann gerne für sich selbst stehen soll, nicht? Also man zitiert auch vielleicht mit großer Inbrunst und meint dann schon theologisch viel gesagt zu haben. Das wäre so die Anfrage, wo ich mit Albrecht Kreutzinger ganz einig wäre. Und tatsächlich die interessante Frage ist dann, was würde man denn heute, wenn man zitieren mag, was würde man denn zitieren, nicht? Und da gibt es vielleicht zwei Beobachtungen. Das eine ist, Kurt Marti wird sehr oft zitiert. Es gibt so einen kleinen Kanon der religiösen Gedichte, die immer wieder gerne genommen werden. Also auch das Maria-Gedicht, also an Weihnachten. Aber die Frage, die interessante Frage ist eigentlich, also wer ist heute an dieser Funktionsstelle? Welche Namen fallen uns da ein? Und da fallen uns vielleicht nicht so viele Namen ein. Nicht? Also, oder nochmal anders gesagt, also manche dieser Marti-Texte sind, glaube ich, sehr gut gealtert. Die kann man immer noch nehmen. Und es gibt aber vielleicht auch jetzt in der zeitgenössischen Lyrik, gibt es vielleicht auch ein bisschen eine Reserve gegenüber einfach eben sozusagen jetzt Gebrauchstexte für die Kirche zu produzieren. Und ich finde, das ist ja auch eine legitime Reserve, nicht?
Du hast ja angesprochen, dass manchmal Gedichte dann auftauchen, wenn etwas vielleicht nicht so scharf gestellt wurde. Aber eine andere Funktion wäre ja, und das findet man bei Kurt Marti ja eben auch so, dass du mit den Neologismen, mit den Wortneuschöpfungen ja auch Neuland betrittst. Worte findest für etwas, was du vage fühlst, was andere auch fühlen und was mit der Benennung dann erst richtig real wird. Also es wird richtig Neuland betreten, dichterisch.
Ja, also ich wäre da ganz bei Paulus, das eine tun, das andere nicht lassen. Zungenrede, poetische Zungenrede ist prima, aber ich möchte auch gerne auslegen. Also das ist auch das, was dann bei Marti manchmal, sind das ja auch Texte, die sehr einfach daherkommen. Und wenn man sich da mal ransetzt und versucht eigentlich zu sagen, was passiert jetzt da eigentlich genau von Zeile zu Zeile, wie ist das gebaut, dann hat man tatsächlich dann das Gedicht nochmal anders verstanden. Und ich würde sagen, dieser Sprech hat seine Berechtigung, aber eben ich würde immer auch die Auslegung suchen wollen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückblenden zum Wortwarnladen, Man kann sich ja fragen, was motiviert ihn eigentlich dazu? Weil es ist eine Heidenarbeit und eben, wir sind im Zeitalter der Schreibmaschine, nicht? Und das ist ein relativ sauberes, 140-seitiges Typoskript. Das ist eine Riesenarbeit, nicht? Und man sieht, es gibt so ein kleines zweites Dokument, wo man ihn noch etwas mehr bei der Arbeit sieht, wo er dann handschriftlich sozusagen noch Nachträge gemacht hat. Also irgendwie eine Vorstufe zu diesem relativ fertigen Wortwarnladen. Aber was das Ganze befeuert, meine ich, ist schon so eine Art sprachkritisches Interesse. Also wo werden die Möglichkeiten der Sprache erweitert? Wo werden Sprachlücken als solche allererst kenntlich? Nicht? Wir hatten das Gutmütigkeitsküsschen, war es so? Oder du hast es zitiert, ein Mairöcker.
Gutmütigkeitsküsschen,
nicht? Wir wissen alle sofort, was damit gemeint ist, nehme ich an. Nicht? Also es ist völlig klar, dass wir wissen, wir haben auch Gutmütigkeitsküsschen gegeben, wir haben vielleicht auch welche bekommen, aber die Sprachlücke, das sozusagen dieses Phänomen zu benennen, dafür brauchen wir eben die Mairöcker, die uns diesen Begriff gibt. Das finde ich so toll und Marti hat da sozusagen für uns ganz viel gesammelt, nicht? Und es gibt bei Marti so eine ästhetische Doppelkategorie, zart und genau. Es ist ein ästhetisches Programm und auch ein theologisches Programm. Und ich glaube, man kann sich auch klar machen, was hier passiert im Wortwarenladen, wenn man das bezieht eben auf dieses Programm zart und genau. Das ist im Grunde so eine Schule der Zartheit und Genauigkeit, nicht? Auch wenn man das so liest, dann kann das eben einfach ästhetisch genießen, tolle Neologismen, wow. Aber man kann auch weitergehen, man kann gewissermaßen eine linguistische Einstellung auch haben und sich ansehen, wie werden eigentlich jetzt diese Neuwörter gebildet? Das folgt ja auch bestimmten Gesetzmäßigkeiten, nicht? Ein Wort, das mir jetzt einfällt, was war's? Das war jetzt ein Marti-Wort selber, das ist die Orgie. nicht? Also, dass du einfach einen gezielten Verschreiber machst und der Orgie ein H hinzufügst, dann sind jetzt die Orgie. Solche Dinge. Oder da ist Arno Schmidt auch ein großer Meister. Das heißt dann linguistisch die Konversion, wenn man also ein Nomen, ein Substantiv nimmt und daraus ein Verb bildet. Ein Beispiel wäre also von Honig abgeleitet, das Honigeln oder sowas. Also das wäre so, wär so ein Beispiel. Genau, also man könnte da sich jetzt das ansehen, Vorsilben spielen eine große Rolle, man kann ganz tolle Dinge machen, wenn man einfach vor ein bestehendes Wort eine andere Vorsilbe dazu stellt, Zahltag, und ich weiß nicht mehr von wem war es, der Heimzahltag, nicht? Auch sehr schön.
Mich würde noch interessieren, du hast dich eingehend jetzt mit ihm befasst, ist er dir auch als Mensch näher gekommen?
Ja, also ich mag ihn schon sehr. Das muss ich sagen, weil einfach viele Dinge, die mich auch sonst umtreiben, bei ihm in sehr schöner Weise und in interessanter Weise zusammenspielen. Nicht? Also das ist schon ein toller Autor, mit dem ich mich gerne beschäftige und sicher auch noch ein paar Jahre weiter beschäftigen werde.
Genau. Hast du mitgekriegt, dass in Deutschland vor ein paar Tagen ein Kinderreporter den AfD-Politiker Krupalla befragt hat, ja, und ihm, also er hat dem Kind gesagt, die AfD ist dafür, dass mehr deutsche Gedichte in der Schule vermittelt, genau, werden. Und das Kind sagte, ich habe das Gefühl, wir müssen schon ziemlich viel Gedichte auswendig lernen. Mhm. Und er hat zurück, er hat nachgehakt und dann den Krupalla gefragt, ja, was ist denn Ihr Lieblingsgedicht, Ihr deutsches Lieblingsgedicht? Und er konnte kein einziges nennen.
Ja, genau. Ja, das ist sehr schön. Ja, es gibt ja im Moment diese KinderreporterInnen, die überführen ja die ganzen Kandidaten gerade ihren Schwächen, nicht? Das auch Laschet ist jetzt sozusagen in die Falle gegangen, der Kinderreporter. Genau, ist auch problematisch, aber das, ich habe mich schon auch gefreut.
Was ist dein Marti-Lieblingsgedicht?
Ich habe es dabei. Ich habe mit dieser Frage etwas gerechnet. Und ich muss sagen, es ist erst seit neuestem mein Lieblingsgedicht. Und zwar bin ich durch Felicitas Hoppe draufgekommen. Felicitas Hoppe hat aus Anlass eben des 100. Geburtstags eine Laienpredigt gehalten in der Nideckkirche. Und sie hat mich raufgelüpft, was für ein grandioses Gedicht das ist. Das ist das Gedicht für eine Fliege. Soll ich es lesen? Darf ich es lesen?
Ja, bitte. Ja,
gut, also Gedicht für eine Fliege. Das kommt aus meinem Barfüßiglob von 87. Gedicht für eine Fliege. Unzeitig, draußen fällt Schnee, ist in der Stille des nächtlichen Zimmers eine Fliege erwacht. Blau schimmernd im gelben Licht einer Reispapierlampe surrt sie auf ab vor Bücherregalen. Ja und, so höre ich fragen, was willst du uns damit sagen? Nichts, nichts. Ich schreibe das auf für die Fliege.
Vielen Dank für das Fliegengedicht. Mir bleibt Ihnen zu danken, meinem Gast und dem Publikum. Und bevor wir wieder einige hypnotische Bass-Vertonungen hören, nämlich von Kurt Marti-Zeilen, möchte ich noch ankündigen, die nächste Theo Lounge Live ist in einem Monat, am 14. Oktober. War deine Hurerei noch zu wenig, ist der Titel. Milena Häusler, eine junge feministische Theologin, wird aus Wien anreisen und wir werden über sexualisierte Gewaltsprache sprechen bei Ezechiel. Das Buch War deine Hurerei noch zu wenig ist im TVZ Verlag herausgekommen. Und eine weitere Ankündigung, wir haben eine Book Lounge am 29. Oktober, Rückkehr der Delfine. Das ist im Rahmen von Zürich liest, auch hier im Hirschli. Ebenfalls eine TVZ-Publikation. Und darin finden sich Blogbeiträge des RefLab aus dem ersten Corona-Jahr, dem Jahr, in dem wir normal neu definierten.
Come see you. Come and see on me. Wie sie träumt, gemetzget und gehütet, filetiert der Schlaf, wird müde serviert. Träum, trachtet und geröstet, filetiert der Schlaf, servieren wir müde. Sonntag hocken zusammen zu suchen, wir schweigen uns an. Sonntag sitzen wir zusammen, wir streiten nicht an. Sonntag hocken wir zu suchen, wir schweigen uns an. Sonntag sitzen wir zusammen, wir streiten nicht mal. Gehüten die Träume. Wir sind alle gekommen. Wir sind alle gekommen.
RevLab.